Metzger war ein Mensch, der in die Gesellschaft hineinwirken wollte. Er war Seelsorger, war in der Pfarrei tätig, aber er war durchaus auch patriotisch erzogen. Und als dieser Krieg begonnen hat, hat er sich auch von dieser allgemeinen Kriegsbegeisterung, die uns heute sehr befremdlich vorkommt, packen lassen.
Dieser Krieg, von dem Dr. Christian Hess soeben gesprochen hat, war der Erste Weltkrieg. Schon am dritten Kriegstag 1914 meldete sich damals Max Josef Metzger, Pfarrer aus dem badischen Schopfheim, freiwillig zum Dienst. Hallo und grüß Gott zu einer neuen Podcast-Folge Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Ich bin Ralf Schöffmann und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Max Josef Metzger, ein Pfarrer, der mit wehenden Fahnen in den Ersten Weltkrieg zieht. Doch schon schnell wird ihm klar, dass dieser Krieg, das sinnlose Töten und der Abnutzungskampf, den er hautnah in den Schützengräben im Elsass erlebt, völlig überflüssig sind und es anstelle eines gerechten Krieges eher einen gerechten Frieden brauche. Aus dem einst überzeugten Patrioten wird nach diesem persönlichen Damaskuserlebnis ein knallharter Pazifist, der sich fortan für Frieden und auch für die Ökumene unter katholischen und evangelischen Christen einsetzt. Zu gefährlich finden die Nationalsozialisten, die Max Josef Metzger im April 1944 hinrichten lassen. Am 17. November 2024 wird der Priester und Märtyrer im Freiburger Münster selig gesprochen. Darüber und was ihn zum Vorbild im Glauben macht, habe ich mit dem Pfarrer und Metzgerforscher Dr. Christian Hess gesprochen.
Herr Hess, wie sehr freuen Sie sich denn auf den 17. November 2024 im Freiburger Münster?
Ich muss gestehen, dass die Aufregung zunimmt, denn an diesem Tag wird ein Weg abgeschlossen, auf dem ich mich schon seit vielen Jahren befinde. Die Vorfreude ist groß, das gebe ich zu.
Ja, Sie haben Ihre Doktorarbeit über Max Josef Metzger verfasst. Sind Ihre Forschungen denn in diesen Seligsprechungsprozess, Ihre Schriften, Ihre Sammlungen mit eingeflossen?
Also ich weiß, dass mein Buch auch nach Rom geschickt wurde und ich gehe davon aus, dass es auch gelesen wurde. Wie stark ich jetzt den positiven Ausgang des Verfahrens beeinflussen konnte, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich stand ich nicht im Weg und es war kein Hindernis, was ich da so alles herausgefunden habe.
Glauben Sie, Papst Benedikt oder Papst Franziskus hat Ihr Buch schon gelesen?
Wäre toll, da würde ich mich sehr geehrt fühlen. Aber mir wird es schon genügen, wenn diejenigen, die sich mit dem Verfahren beschäftigen, da auch reinschauen. Wie gesagt, ich habe ziemlich viel Material zusammengetragen und was mir auch wichtig ist, ich freue mich auf die Seligsprechung. Ich habe allerdings keine Seligsprechung geschrieben, sondern in meiner Arbeit habe ich wirklich auch alle Aspekte dieses faszinierenden Lebens auch angesehen, aber eben auch kritische Fragen gestellt. Beides finde ich wichtig. Seligsprechung heißt nicht, dass alles glatt gebügelt wird.
Darauf kommen wir im Laufe der Sendung sicher auch noch zu sprechen, auf die ganzen Kanten und Ecken, die auch Max Josef Metzger mit sich bringt. Sie haben ja quasi ihn durchleuchtet, sein Leben, von Anbeginn an, geboren 1887 in Schopfheim im heutigen Landkreis Lörrach, gestorben 1944, hingerichtet durch die Nazis. Nur mal ganz kurz der Abriss seines Lebens. Was hat Sie bei Ihrer Forschung am meisten überrascht?
Wie er im Lauf seines Lebens dazugelernt hat. Wir sehen ein Leben, das wirklich dermaßen vielfältig ist. Also ein Kirchenmusikprofessor in meinem Heimatbistum hat mal von Metzger als einer polyphonen Existenz gesprochen, weil er so wahnsinnig viele Themen hatte.
Polyphon, vielleicht ganz kurz
erklärt. Vielstimmig.
Vielstimmig, ja.
Vielstimmig, aber eine Polyphonie klingt am Ende dann gut. Ne? Obwohl da sehr viele verschiedene Stimmen zusammenkommen, aber das Ergebnis passt. Und so erlebe ich das auch bei Metzger. Und für mich einfach faszinierend, wie der Mann im Lauf seines Lebens immer dazugelernt hat, sich immer neue Tätigkeitsbereiche erschlossen hat und doch bei alledem sich treu geblieben ist.
Jetzt muss man dazu sagen, Sie saßen vor 11 Jahren genau auch schon mal hier an dieser Stelle. Damals waren Sie mittendrin in Ihrer Dissertation, in Ihrer Arbeit. Was ist heute anders? 11 Jahre später?
Zum einen bin ich inzwischen sehr erleichtert, weil ich das Verfahren abschließen konnte. Damals war ich mittendrin. Ich weiß noch, wie ich am Schreibtisch alles stehen und liegen gelassen habe, um hierher zu fahren. Und jetzt blicke ich zurück und bin froh, dass ich es geschafft habe und dass ich dabei selber auch viel dazulernen durfte. Was ist anders? Das große Interesse, das ich feststelle. Also Interesse gab es schon immer an Max Josef Metzger in seinem Leben, aber zurzeit ist es sehr stark. Und das ist der Unterschied und das freut mich gerade sehr. Es beschert mir einiges an zusätzlicher Arbeit, aber ich werde mich hüten, mich zu beschweren. Ich freue mich über jede Anfrage und über jedes Interesse und bin einfach froh, wenn ich da im Gespräch sein kann.
Wo werden Sie die Feierlichkeiten am 17. November mitverfolgen? Sind Sie Teil der Zeremonie auch?
Ich werde im Freiburger Münster dabei sein und freue mich sehr darauf, auch diesen Gottesdienst mitzufeiern. Die aktive Rolle wird ja Kardinal Kurt Koch auch haben, der aus Rom extra anreist, um diese Seligsprechung auch mit der Gemeinde vor Ort zu feiern. Aber ich werde im Münster sein und an dem Tag werden Sie einen sehr aufgeregten und sehr glücklichen Christian Hess sehen. Da bin ich ganz sicher.
Sehr schön. Lassen Sie uns einen Blick auf das Leben von Max Josef Metzger werfen. Ich habe es schon gesagt, er wurde geboren am 3. Februar 1887 in Schopfheim, ganz im Süden der Republik, nahe der Grenze zur Schweiz. Wie verbrachte er dort seine Kindheit?
Er wuchs auf in einer Lehrerfamilie. Sein Vater war Schullehrer und er hat von daher von Kind auf eine solide Bildung erhalten. Mhm. Und er ist in einem Umfeld aufgewachsen, in dem seine eigene Konfession in der Minderheit war. Also Schopfheim, sein Geburtsort, war mehrheitlich evangelisch geprägt. Mhm. Das heißt, er hat von Kind auf auch erlebt, was es heißt, wenn verschiedene Konfessionen ja sich auch arrangieren müssen, aber wo es auch durchaus Konflikte gibt. Also Bildung war wirklich eine grundlegende Erfahrung,
Bildung, die ihm wichtig ist. Wir sehen gerade ein Bild, eingeblendet auch, eines der ersten Schulbilder im grünen Kreis, Max Josef Metzger eingekreist, im Hintergrund sein Vater. Er war nicht nur Vater, er war auch sein Lehrer.
Er war zunächst sein Lehrer und wir können davon ausgehen, dass er ihn genauso streng behandelt hat wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch. Was allerdings interessant ist, derselbe, der hinter ihm steht, stand auch später hinter ihm, als Max Josef Metzger dann später auch seine Arbeit auch fortgesetzt hat, auch eine eigene Gemeinschaft gegründet hat, hat auch sein Vater ihn sehr unterstützt. Also man sieht, er war immer ein kritischer Wegbegleiter seines Lebens, er hatte auch seine Fragen, aber er stand zu seinem Sohn und das gilt auch für die Mutter. Die Eltern haben zuletzt dann auch bei ihm gelebt und haben seine Arbeit unterstützt.
Hatte er Geschwister?
Er hatte mehrere Geschwister und auch dort gilt, dass diese Verbundenheit auch ein Leben lang galt. Also, dass er immer auch im Kontakt mit seiner Familie war. Wir haben ja gesehen, dass er an vielen Orten tätig war. Er war schon viel unterwegs auf dieser weiten Welt, aber die Heimatbezogenheit war bei ihm immer da und auch immer der Kontakt zu seiner Familie.
Nach dem Abitur studierte Metzger Theologie und Philosophie, zum einen in Freiburg im Breisgau, woher Sie auch heute angereist sind, und in Fribourg in der Schweiz. Er wurde 1911 zum Dr. Theol promoviert. Er zeigte hervorragende Begabungen in der Wissenschaft. Trotzdem hat er sich für eine praktische Laufbahn entschieden. Er ließ die Wissenschaft links liegen. Warum?
Er war wissenschaftlich begabt, seine Doktorarbeit hat einen Preis erhalten, also er war schon jemand, der auch in der Theologie da auch Rede und Antwort stehen konnte.
Er war sehr jung, als er promoviert wurde, oder? Ja. Also 1887 ja. Geboren, 1911 bereits promoviert.
Ja. Er war schon schnell, kann man sagen. Er wusste schon, was er will und er hat es auch schnell umgesetzt.
Wer war schneller, Sie oder er?
Bei ihm ging es schneller. Das gebe ich ganz ohne Neid zu. Und freue mich damit eben, dass es so geklappt hat. Aber er hatte einen sehr starken praktischen Zug. Also er hatte sich schon zeitweise überlegt, auch weiterzumachen, sich zu habilitieren. Mhm. Der Professor, den er sich ausgesucht hatte, zu dem ist er dann in die Vorlesung gegangen und er hat dann gerade eine Vorlesung erwischt, als dieser Professor über einen gewissen Max Josef Metzger geschimpft hat und diese mit seinen komischen Ideen. Und das war dann wohl für ihn ein Wink, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Aber er blieb der Wissenschaft treu und er hat auch dafür gesorgt, dass die Mitglieder seiner Gemeinschaft eine solide Bildung erhalten. Mhm. Also er wollte einen Glauben, der auch von der Vernunft getragen ist.
Mhm. Also quasi er hat in dieser Vorlesung des Professors mehr oder weniger deutlich gesagt bekommen.
Ja.
Wünscht man sich heutzutage auch manchmal so deutliche Botschaften.
Das hat offensichtlich gewirkt und er hätte dann auch noch zu einem anderen Professor gehen können, aber für ihn war dann wohl die Sache klar und hat sich dann entsprechend auf andere Weise ins Zeug gelegt. Aber wissenschaftlich gearbeitet, theologisch gewirkt hat er sein ganzes Leben
lang. Kommen wir nachher auch noch drauf, spielt auch in seiner weiteren Entwicklung sicher eine eklatant wichtige Rolle. Der Lauf der Geschichte geht weiter. Wir wissen heute, wie es weiterging. 1914, der Erste Weltkrieg beginnt. Max Josef Metzger, damals 28 Jahre alt in etwa, er wird Divisionspfarrer. Das heißt, er ist überzeugt von der Idee dieses Krieges als Priester. Wie passt das zusammen?
Er war Seelsorger, war in der Pfarrei tätig, aber er war durchaus auch patriotisch erzogen. Und als dieser Krieg begonnen hat er sich auch von dieser allgemeinen Kriegsbegeisterung, die uns heute sehr befremdlich vorkommt, packen lassen. Mhm. Hat sich dann bereits am dritten Kriegstag freiwillig zum Dienst an der Front gemeldet, ohne Waffe in der Hand, aber im Dienst für die Menschen, die dann Waffen auch benutzt haben. Mhm. Und er war an vorderster Front dabei als Seelsorger.
Wo war er eingesetzt?
Er war in den Vogesen am Hartmannsweiler Kopf, zählt zu einer der schlimmsten Fronten des Ersten Weltkriegs, weil dort französische und deutsche Truppen sehr eng beieinander waren und von daher da der Nahkampf getobt hat und es war einer der furchtbarsten Kriegsschauplätze überhaupt.
Was macht Sie so sicher als Forscher, dass er wirklich keine Waffe in den Händen hielt?
Weil es den Priestern untersagt war und auch bis heute untersagt ist, selbst eine Waffe in die Hand zu nehmen. Also auch bis heute gilt es bei Militärseelsorgern, dass sie keine Waffe verwenden dürfen. Sie bekommen dann, wenn sie im Einsatzgebiet sind, entsprechende Leibwache, die auf sie aufpasst, dass da nichts passiert. Aber der Dienst an der Waffe ist untersagt. Aber der Dienst für die Menschen, die Waffen tragen, das war durchaus möglich und deshalb war er da auch dabei.
Ja, vielleicht noch ein Begriff, den wir noch kurz vielleicht erklären müssen, der Begriff des Divisionspfarrer, also ein Militärgeistlicher, eine Division ist ein Soldatenverband bestehend aus...
Ja, das ist so ein militärischer Großverband, der aus, sagen wir mal, ungefähr 5000, können auch mehr oder weniger sein, aber das ist ungefähr so die Größe auch besteht und er war von daher für sehr viele Soldaten zuständig und er hat auch einmal erzählt, wie er an einem Tag über 300 Soldaten auf einmal beerdigen musste. Mhm. Das hinterlässt Spuren. Du bist zuständig für ganz viele Menschen und du musst ganz viele von ihnen zu Grabe tragen. Das lässt niemanden kalt.
Tatsächlich gab es dann auch während des Krieges bei ihm so etwas wie ein Umdenken. Man kann schon fast von einem Damaskus-Erlebnis sprechen, wenn man den Begriff verwenden möchte. 1916 stellt er sich zuerst mit wehenden Fahnen freiwillig am dritten Tag gemeldet. 1916, zwei Jahre später nach Kriegsausbruch, die komplette Kehrtwende. Warum? Woher? Wieso?
Also für ihn war es ein Schock zu erleben, dass junge Männer, die jeweils auch im christlichen Glauben erzogen sind, auch dann noch im Namen ihrer Religion aufeinander losgehetzt wurden. Natürlich waren da auch handfeste politische Absichten dabei, aber er konnte es nicht nachvollziehen, dass Christen einfach so aufeinander losgehen, obwohl sie doch zusammengehören. Und das andere war diese Brutalität des Krieges und auch die Erkenntnis, dass da ständig junge Menschen verheizt werden. Und seine Frage war, wofür? Und für ihn war klar, es geht hier nicht mehr um einen gerechten Krieg, sondern die Frage war für ihn nach einem gerechten Frieden. Mhm. Und da hat er sich dann entsprechend umorientiert und hat sich da auch sehr deutlich geäußert.
Könnte man das, wenn er jetzt selig gesprochen wird am 17. November im Freiburger Münster, wird er auch in den Rang eines Vorbilds für den Glauben aufgenommen? Er gilt dann als Vorbild des Glaubens, so wie die anderen Heiligen und Seligen des Bistums auch. Ist das vielleicht der Moment, der ihn zum Vorbild für den Glauben macht? Dieser Moment im Ersten Weltkrieg 1916, weg von der Lehre des gerechten Krieges, von dem Töten, von dem unnötigen Kampf, hin zu einem gerechten Frieden?
Das ist sicher ein ganz wichtiger Bestandteil und darauf beruft sich auch bis heute die katholische Friedensbewegung. Und auch vor wenigen Monaten gab es ein Friedenswort der deutschen Bischöfe, die auch nochmal diese Bedeutung der Gewissensentscheidung Max Josef Metzgers betont haben. Ja, da ist er auf jeden Fall ein Vorbild. Es gibt noch weitere Beispiele, in denen ich ihn als Vorbild sehe, aber diese Wendung hin zum Frieden. Mhm. Aber zugleich, was ich auch wichtig finde, er stand bis zuletzt zu dem, was er auch in seiner Jugendzeit auch getan hat. Mhm. Und er hat sich auch immer dazu bekannt, ich war für die Soldaten da in dieser schweren Zeit. Also auch das ist eine wichtige Vorbildfunktion.
Der Frieden begleitet ihn dann auch durch die Zeit der Weimarer Republik. Max Josef Metzger gründet mehrere Friedensverbände. Ich muss selber ablesen, darunter den Friedensbund Deutscher Katholiken, den Weltfriedensbund vom Weißen Kreuz. Ja. Heute gibt es ja noch die katholische Friedensbewegung Pax Christi. Ja. Gibt es vom Pax Christi, von dem heutigen Friedensverband, den wir so kennen, noch Verbindungen zu Max Josef Metzger?
Also eine ganz kleine Verbindung bin ich. Ich bin nämlich auch Mitglied bei Pax Christi und habe da auch schon den ein oder anderen Beitrag geleistet. Aber Pax Christi beruft sich auf ihn, setzt sich auch mit seinem Leben auseinander. Immerhin haben wir hier ein Mitglied, das Militärseelsorger war. Und diese Frage wird diskutiert. Und Max Josef Metzger ist für uns, jetzt spreche ich uns, für uns bei Pax Christi auch ein Vorbild, aber ein Vorbild, mit dem wir diskutieren und mit dem wir uns weiter auch auseinandersetzen. Mhm.
Im Anschluss an diese, also mit diesen Gründungen dieser Friedensinitiativen, er gründete dann auch ein sogenanntes Säkularinstitut in Meitingen im heutigen Bistum Augsburg, das Christkönigsinstitut. Und er hat auch seinen Namen geändert. Er nahm den Namen Bruder Paulus an. Dieses Institut gibt es bis heute und es bewahrt sein Andenken. Was ist das Christ-Königs-Institut und wie kam Metzger auf die Idee, das zu gründen?
Metzger war ein Mensch, der in die Gesellschaft hineinwirken wollte. Und natürlich gibt es viele Ordensgemeinschaften, die hinter Klostermauern tätig sind und wirklich eine hervorragende Arbeit leisten. Aber ihm war es wichtig, mit seiner Gemeinschaft auch in die Gesellschaft hineinzuwirken. Mhm. Und ein Säkularinstitut ist eine ordensähnliche Gemeinschaft, die aber, sagen wir mal, nicht in einem Kloster lebt, sondern die halt möglichst beweglich bleiben wollen, dass sie auch in verschiedene Orte gehen können, verschiedene Einsatzziele auch umsetzen können, da mal karitativ tätig werden, dort für Notleidende da sein, dort in der Bildungsarbeit tätig werden. Und diese Beweglichkeit wollte er bei seiner Gemeinschaft. Und ein Säkularinstitut ist von daher eine schon ordensähnliche Gemeinschaft, wo die Mitglieder auch ordensähnliche Namen tragen. Mhm. Bruder Paulus, ne, da hört man schon raus, das ist nochmal was anderes als Herr Metzger. Aber zugleich mitten in der Gesellschaft, mitten in der Welt. Das
können,
war sein Ziel.
Können auch Laienmitglieder dieser Säkular, können auch Laienmitglieder werden.
Ne? Es gab so verschiedene. Es gab natürlich so einen, sagen wir mal, inneren Kreis, von denen die auch diese, sagen wir mal, entsprechenden Gehorsams und sonstigen Versprechen auch des Evangeliums ablegen. Aber es gibt zugleich auch Frauen und Männer, die ganz normal im Berufs- und Familienleben stehen und trotzdem auch Mitglied dieser Gemeinschaft sein können.
Genau. In dieser Zeit wirkt er auch karitativ. Bruder Paulus oder Max Josef Metzger gründete damals die erste Suchtklinik Deutschlands, wie es damals noch hieß, eine Trinkerheilstätte. Warum hat er sich genau das irgendwie ausgesucht?
Zum einen wollte er, dass die Menschen ihren Glauben nüchtern leben, dass sie also wissen, was sie tun. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Anspruch, dass du einfach bei klarem Verstand auch lebst in dieser Gesellschaft. Und er hat halt die furchtbaren Auswirkungen des Alkoholismus erkannt, sowohl während des Krieges, aber auch in der Nachkriegsgesellschaft. Ganz vieles, was da an Kriegstraumata da war, wurde halt mit Alkohol kuriert, in Anführungszeichen. Und er wollte sich für Gesundheit einsetzen und dafür, dass diese Menschen, die darunter leiden, eine andere Möglichkeit finden, wie sie damit umgehen können und auch wieder geheilt werden. Und er hat es durchaus geschafft. Viele, die dort auch in Behandlung waren, wurden geheilt.
Also zum einen den Dienst am Menschen stand bei ihm im Mittelpunkt, aber auch der Dienst am Frieden. Er hat weiter sich eingesetzt für Frieden, war auf verschiedenen Friedenskonferenzen, war dort zu Gast, hat gesprochen zu den Menschen. Das war sein zentrales Thema nach dem Ersten Weltkrieg, ne?
Ja, also da hatte er eine Mission. Ich sage mal so, er hat eben in den Schützengräben die hässlichen Seiten des Krieges erlebt und wusste einfach, der Krieg ist nicht zu Ende, weil jetzt ein Waffenstillstand geschlossen worden ist, sondern die Folgen haben ja fortgewirkt. Mhm. Und für ihn war eben wichtig, jetzt steht Versöhnungsarbeit an. Mhm. Gerade im Bereich zwischen Deutschland und Frankreich hat er sehr viel gemacht. Und dadurch, dass er auch die Sprache des Nachbarn auch konnte er da auch Brücken bauen.
Auf einer Konferenz hat er auf Französisch gesprochen.
Eigentlich durfte sich da direkt nach dem Krieg kein Deutscher blicken lassen. Wir waren ja verfeindet, ne? Und das war ganz anders als heute. Aber er hat dann dort eine Ansprache gehalten in französischer Sprache und hat zur Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich aufgerufen. Die Reaktion war tosender Applaus. Sie haben ihn also nicht mit Steinen beworfen, sondern haben ihm applaudiert. Und man darf ja träumen, was wäre wohl geschehen, wenn dieses positive Gefühl sich fortgesetzt hätte.
Das hat es leider nicht. Es folgt tatsächlich die Zeit des Nationalsozialismus und die Machtübernahme durch die NSDAP. Adolf Hitler überfällt Polen und so beginnt der Zweite Weltkrieg. Für Metzger eine durchaus schwierige Zeit, die am 17. April 1944 mit der Vollstreckung des Todesurteils gegen ihn endet. Ein kleiner Einblick in das Leben und den Widerstand Metzgers haben die Kollegen von Katholisch 1 TV aus dem Bistum Augsburg für uns und für Sie zusammengestellt.
Von diesem Schreibtisch weg verhafteten ihn die Nazis in Berlin. An diesen Tisch hatte Max Josef Metzger viele seiner Schriften verfasst. Ein Erinnerungsstück, das später nach Meitingen gebracht wurde. Im Ausstellungsraum des Christ-Königs-Instituts befinden sich noch viele andere. Ein Messbuch etwa. Die leeren Seiten dienten dem Priester im Gefängnis als Notizbuch für Musikstücke und Gedichte.
Ich habe ihn ja auch nicht gekannt, aber durch Übermittlung. Er war ein sehr freundlicher Mensch. Er war vielseitig. Er hat begeisterungsfähig die Menschen mitgenommen für seine Ideen.
Als Feldpfarrer war er im Ersten Weltkrieg. Dort vollzog sich seine Kehrtwende zum Pazifismus.
Er war bis 1916 noch vom Krieg überzeugt. Aber als dann Ende 1916 diese Schlachten im Elsass zu Ende gingen, ergebnislos. Und es waren über 700.000 Soldaten auf beiden Seiten gefallen. Da ist Metzger die Sinnlosigkeit dieses Krieges deutlich geworden. Und von da an hat er diesen Krieg abgelehnt. Auch diese Lehre vom gerechten Krieg, die damals kirchlicher Seite verbreitet wurde. Und er hat gemerkt, wie sie alle von Seiten der Propaganda angelogen worden sind.
Friede war für Metzger nichts Abstraktes, sondern hatte konkret mit den Menschen zu tun. Soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, gegenseitiges Vertrauen als Grundlage für den Frieden. Das sollte auch die Politik umsetzen.
Er hatte 1918, unmittelbar nach dem Waffenstillstand, gefordert, die Staaten von Europa sollten sich vereinigen. Also Vereinigte Staaten von Europa mit einer Freihandelszone, mit einer gemeinsamen Außenpolitik. Und er hat gefordert, 1920, nach der Gründung des Völkerbundes, dass es keine nationalen Heere mehr geben sollte, sondern dass dem Völkerbund nur ein Heer, vergleichsweise den Blauhelmen bei uns, unterstehen sollte. Und stattdessen sollten die Nationen das Geld statt in die Rüstung in Bildung investieren.
Metzger gründete mehrere Friedensorganisationen. Er war ein energischer Fürsprecher der Ökumene und ging noch weiter. Er wollte ein Bündnis mit anderen Religionen und dachte über jegliche Grenzen hinweg. Menschen aller Länder, vereinigt euch gegen den Krieg, war seine Devise. Vieles von dem, was er damals gefordert hatte, ist inzwischen umgesetzt. Metzger war auch Vegetarier und forderte schon vor 100 Jahren weniger Fleischkonsum zum Wohle der Schöpfung und der Gesundheit. Ein echter Pionier. Sein Pazifismus wurde oft missverstanden. Er eckte an und in der Nazizeit geriet er ins Visier der Gestapo.
1943, als er sah, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden konnte und er befürchtete, dass die Alliierten Deutschland zerschlagen würden, hat er einen Entwurf eines Nachkriegsdeutschlands gemacht, in dem er festgestellt hat, dass es sinnvoll wäre, keine Zentralmacht mehr zu haben, sondern Bundesländer, und hat sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, hat diese in einem sogenannten Memorandum zusammengefasst. Und es sollte eine befreundete Schwedin dieses Memorandum einem schwedischen Bischof überbringen. Und der hatte die Aufgabe gehabt, das anderen Bischöfen in England zu überbringen, sodass die dann die Alliierten sehen würden, so könnte man das Nachkriegsdeutschland gestalten.
Durchaus ein Visionär, Max Josef Metzger, wenn man überlegt, dass die Pläne, die er entworfen hat, heute ja quasi eigentlich alle umgesetzt sind. Aber Herr Hess, warum wurde daraus nichts aus diesem Friedensplan Metzgers?
Weil der Plan verraten wurde. Also das Mitglied seiner Gemeinschaft, die diesen Brief übergeben sollte, hat es dann an die Gestapo weitergegeben. Dann wurde er verhaftet und wurde dann wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, weil er es gewagt hat, an eine friedliche Zukunft Deutschlands in einem demokratischen Europa zu glauben. Für uns heute selbstverständlich, wobei es eine bleibende Aufgabe ist, auch in der heutigen Zeit, sich weiterhin für diese Demokratie einzusetzen und für unsere Europäische Union. Aber damals war das unerhört, in der Zeit des sogenannten totalen Krieges. Da durfte nicht an Friede gedacht werden und deshalb musste er sterben.
Ja, der Tod trat bei ihm ein am 17. April, vermutlich in den frühen Morgenstunden durch das Fallbeil. Er wurde hingerichtet, zuvor in einem Schauprozess von dem grausamen Nazirichter Roland Freisler zum Tode verurteilt. In einem unserer Vorgespräche haben Sie mir erzählt, der Henker, der ihn hingerichtet hat, hatte eine ganz interessante Geschichte nach dieser Hinrichtung von Max Josef Metzger.
Also man muss sehen, der Mann hat Tausende von Menschen umgebracht. Also der war sicher jetzt nicht besonders emotional involviert. Der hat seine Arbeit gemacht, aber er hat später zum Gefängnisseelsorger gesagt, ich habe noch nie einen Menschen mit so frohleuchtenden Augen in den Tod gehen sehen wie diesen katholischen Geistlichen. Und dann fragt man sich am Ende schon, wer hat da gegen wen gewonnen, wenn man dieses Wort überhaupt jetzt hier verwenden möchte.
Am Ende wahrscheinlich hoffentlich doch Metzger. Jetzt steht seine Seligsprechung an am 17. November im Freiburger Münster. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen. Der Prozess wurde 2006 angestoßen in Freiburg. 18 Jahre später ist es soweit. Eine relativ lange Dauer, oder? Wenn man so überlegt, 18 Jahre.
Also für diejenigen, die damit beschäftigt waren, war es eine lange Zeit, weil sie viel zu tun hatten in diesen Jahren. Aber sag mal so, für katholische Verhältnisse, für eine Kirche mit 2000 Jahren war es dann doch wieder recht schnell. Und ich muss sagen, als ich 2013 hier zu Gast war, hätte ich nicht gedacht, dass ich in 11 Jahren über die bevorstehende Seligsprechung sprechen darf. Ich hatte gehofft, dass ich es noch erleben darf, aber das ist schon so bald passiert. Darüber bin ich sehr glücklich.
Was geht mit diesem Seligsprechungsprozess jetzt einher? Also das eine ist die Formalie, er wird zum Seligen ernannt, ja. Aber gibt das uns auch noch mal einen Auftrag mit? Geht die Forschung weiter oder was kommt da jetzt?
Es darf auf jeden Fall kein Endpunkt sein. Es wäre falsch, jetzt ihn einfach auf den Sockel zu stellen, zu sagen, so, den verehren wir jetzt, sondern jetzt geht's erst richtig los, sage ich mal. Jetzt gilt es, die verschiedenen Bereiche seines Lebens und Wirkens noch genauer anzusehen und auch zu fragen, was wir angesichts unserer heutigen Zeit von ihm lernen können. Und ich könnte viel sagen, wo ich Lernmöglichkeiten sehe. Also ich sag mal so, die Arbeit geht jetzt erst richtig los.
Die Arbeit geht jetzt richtig los. Wir können viel von Max Josef Metzger lernen. Und dazu, Herr Hess, das wird Sie überraschen, ich habe heute mit Max Josef Metzger bereits gesprochen.
Bitte?
Tatsächlich, ja, ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und soll Ihnen, Herr Hess, ausrichten, dass Ihr Engagement sich mit ihm in Ihrer Doktorarbeit zu befassen sehr schätzt. Okay. Er lässt ihn ausrichten, Zitat, sollte er Fragen haben, also Sie, oder zusätzliche Informationen wünschen, bin ich jederzeit bereit, ihm zur Seite zu stehen. Sie machen jetzt natürlich große Augen. Ja. Schon, ja. Natürlich stammt diese Antwort nicht vom echten Max Josef Metzger, sondern von einem eigens für die Seligsprechung programmierten Chatbot, mit dem man im Internet ein Gespräch mit Max Josef Metzger führen kann. Waren Sie an der Erstellung der Texte für diesen Bot beteiligt?
Ich war nicht direkt daran beteiligt, aber ich finde es eine tolle Idee, auch um nochmal jüngeren Menschen auch diese Botschaft nahezulegen, dass wir einfach verschiedene Medien nutzen und nicht nur mein dickes Buch da mit 500 Seiten, sondern eben auch viele andere Zugänge. Und von daher könnte ich jetzt sagen, das ist eine Spielerei, aber ich nehme das sehr ernst und ich werde dann auch gerne mich mal mit ihm ausführlicher unterhalten. Ja.
Haben Sie sich mit ihm schon unterhalten zu Testzwecken?
Ich unterhalte mich mit ihm seit vielen, vielen Jahren. Durch die Texte, durch die Orte, die ich aufgesucht habe. Und es wird mir mit ihm nicht langweilig. Und ein Bild von ihm hängt auch in meinem Büro. Er erscheint mir nicht nachts im Traum. Also so weit ist es noch nicht. Aber tagsüber überlege ich doch immer wieder mal, wenn ich mich mit seinem Lebenswerk beschäftige, was würde er mir heute antworten?
Und die Antwort, die können Sie in Zukunft bestimmt über den Chatbot im Internet erfahren. Max Josef Metzger, ein Kämpfer für den Frieden, der nun in den Kreis der Seligen aufgenommen wird. Vielen Dank, Herr Hess, dass Sie uns Metzger heute näher gebracht haben. Und Ade und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega, Kirche im Gespräch.
Alpha und Omega ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und bei YouTube. Weitere Infos gibt es auf kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@kipp-radio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie doch den Kanal. So verpassen Sie keine neue Folge mehr. Wer nun noch nicht genug bekommen kann von spannenden Gesprächen und informativen Geschichten, weit über 50 Stunden Alpha und Omega, mehr als du glaubst, warten nur darauf, entdeckt und durchstöbert zu werden. Hier auf Podigy und überall da, wo es Podcasts gibt.